Das hängt damit zusammen, dass wir gezielt zu emotionalisierten Wesen gezüchtet wurden. Viele Menschen, auch gerade in der Wahrheitsbewegung, denken, das, was intuitiv aus mir herauskommt, das ist das Richtige, weil es ja die Intuition ist. Das ist ein Irrtum. Es lohnt sich wirklich, den Wikipedia-Artikel über Zersetzung in der damaligen DDR, wie und auf welche Weise die umgesetzt wurde, nachzulesen. Je übler jemand in den Mainstream-Medien beschimpft und lächerlich gemacht wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf dem Kurs ist, der die New World Order der Globalfaschisten zerbröselt.
Wir leben heute wieder in einer Zeit, in der ein falscher Satz ein Leben zerstören kann. Ausschluss aus Vereinen, zerbrochene Freundschaften, Kündigung im Job, Kontosperren in den sozialen Netzwerken oder gar Freiheitsstrafen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Eine abweichende Meinung zu äußern ist zur Mutprobe geworden. Etwas, das mein heutiger Gast am eigenen Leib erfahren musste. Der Kommunikationstrainer Dr. Daniel Langhans. Mit ihm spreche ich heute über Ausgrenzung und die Macht der Kommunikation. Liebe Zuseher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Und auch Sie begrüße ich ganz herzlich, Herr Dr. Langhans. Schön, dass Sie da sind.
Frau Mittmannskur, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich ebenso. Und dann habe ich auch gleich die erste entscheidende Frage, denn Sie sagen, die Art der Kommunikation ist entscheidend für unser Zusammenleben. Aber was kann denn Kommunikation in unserer heutigen Zeit, ich habe es gerade gesagt, wo Ausgrenzung, Verurteilung sofort in einem Gespräch da ist oder sofort der Gesprächsabbruch da ist, wenn man einer anderen Meinung ist. Was kann denn die Kommunikation hier wirklich noch bewirken?
Die Hauptsache, also Kommunikation ist und bleibt die Hauptsache. Von daher haben wir unglaublich viele Möglichkeiten, über die wir heute sprechen. Und vielleicht dazu nur zum Einstieg eine kleine Episode aus der Anfangszeit dieser Corona-Maßnahmen, als man sich abends traf, miteinander austauschte. Da fiel der Begriff des Homo Anticovidioticus. Nämlich, das sind die Menschen, die erkannt haben, dass es einen Mainstream gibt, der sie ganz gezielt in die Irre führen will, die erkannt haben, dass Toleranz statt Aversion das Entscheidende ist und die auch erkannt haben, dass das Gewissen letztlich über die Propaganda siegt. Das sind drei Merkmale, die uns damals schon vereint haben und ich denke, die werden auch heute die Menschen vereinen können.
Wie ich vorhin sagte, haben Sie ja selbst Ausgrenzung erlebt. Sie wurden aus Ihrem Gesangsverein ausgeschlossen. Wie war das konkret und wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ja, also das hat sich ja wie folgt entwickelt. Es gab eine Zeit, in der ich pausiert habe in diesem Verein. Wir haben da Bruckner und Bach und Beethoven gesungen in diesem Chor Ulmer Kantorei genannt. Und da habe ich in der Zeit von 2018 bis 2023 pausiert. Dann gab es ja meine Kandidatur, über die wir noch sprechen, für den Oberbürgermeister in Ulm. Und zu dem Zweck ging es darum, Unterschriften zu sammeln, die meine Kandidatur unterstützen. 150 Unterschriften brauchte man oder 120, wie auch immer. Und die habe ich auf der Straße gesammelt und dort sehe ich eine ehemalige Mitsängerin. Also ich war ja nach wie vor Mitglied in dem Verein, in dem ich auch bezahlt habe. Und diese Mitsängerin spricht mich an, Daniel, komm doch wieder zum Singen, wir brauchen Männer. Ja, und dann habe ich mich im November 23 tatsächlich entschlossen, wieder in dem Chor mitzusingen, in dem ich, wie gesagt, Mitglied war, aber eben pausiert hatte. Und habe dann auch drei Proben mitgemacht. Und das waren die letzten drei Proben in dem Jahr. Und dann bekomme ich einen Anruf, Frau Mittmannsgruber, am 31.12. von dem Schatzmeister, dem Herrn Stemmler. Und der sagt zu mir, oh Daniel, ich glaube, er hat mich gesiezt plötzlich, ja. Herr Dr. Langhans, da gibt es Stimmen, die sind auf den Vorstand zugekommen und die wollen mit Ihnen auf der Bühne nicht gesehen werden. Und dann habe ich ihn reden lassen und reden lassen. Also man merkte richtig, er musste reden beim Telefonat. Ich habe einen Redeanteil von vielleicht maximal 8% gehabt in dem Gespräch. Und dann sagte ich irgendwann, Walter, wie fühlst du dich jetzt? Also ich habe ihn mit seiner eigenen emotionalen Situation konfrontiert. Und dann hat er verlegen reagiert und fing dann noch einmal an, das Ganze darzulegen. Der lange Rede, kurzer Sinn, er bat mich, von der aktiven Probearbeit Abstand zu nehmen, aus eben genau dem Grund. Und ich habe dann das nicht getan und habe ihm das auch angekündigt, dass ich zur nächsten Probe kommen werde. Und dann kam diese Probe, das war Mitte Januar, und dann gab es die Situation nach dem Einsingen, dass dann einer aus dem Vorstand sagte, ja, da gäbe es ein Problem mit dem Herrn Dr. Langhans und Pipapo und hin und her. Und der sprach, dann sprach noch einer und sprach noch einer und alle sprachen gegen mich und meinen Verbleib in dem Verein. Stellen Sie sich mal vor, alle warten auf den Start der Chorprobe. Wir wollten den Paulus singen von Mendelssohn. Der wurde dann auch aufgeführt, einige Monate später. Und jetzt reden die alle gegen ein Chormitglied. Allein diese bizarre Atmosphäre sich vorzustellen. Und ich saß da und habe nur gegrinst. Das war ja Ihre Frage, Frau Mittmannsgruber. Wie geht man damit um? Also das war ja ein Moment, wo man buchstäblich die Ablehnung gegen die eigene Person hautnah erfährt. Und ich saß da und habe gegrinst. Und für mich war das eine surreale Situation. Und ich konnte durch diese Distanz, oder ich konnte durch diesen Umgang, den ich mir selber verordnet habe mit der Situation, die Distanz aufbauen zu dem, was mich da umgab. Um es kurz zu machen, ich bin dann aus der Probe nicht gegangen. Ich habe die Probe mitgemacht.
Sie sind aber hartnäckig.
Genau.
Ich glaube, 90% oder 98% wären gegangen. Sie,
wie viele Freunde es gab, denen ich das erzählt habe und die dann spontan gesagt haben, Daniel, geh doch raus und mach deinen eigenen Chor auf und so weiter. Aber das war ja nicht mein Weg. Ich wollte ja zeigen, dass hier was nicht stimmt unter uns Menschen, wenn so etwas geschieht. Das war meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und deshalb bin ich geblieben. Und dann, um es kurz zu machen, kam ein Brief vom Vorstand, 3 Seiten lang, mit lauter Inhalten, die sie aus der Presse entnommen hatten, was die Presse alles über mich geschrieben hatte. Darüber werden wir ja gleich noch reden. Und dann führte das dazu, dass ich diesen Ausschluss nicht akzeptiert habe. Ich habe dann dagegen Klage erhoben. Es gab dann eine Güteverhandlung. Die Güteverhandlung, die wurde dann sozusagen von dem Richter in einer Weise geführt, dass es gar nicht darum ging, einen Ausgleich zu schaffen, sondern mir klarzumachen, Herr Dr. Langhans, Ihre Klage hat eh keine Chance. Also am besten, Sie stellen sie gleich ein. So hat der Richter die sogenannte Güteverhandlung geführt. Es war dann so, dass ich ausgeschlossen wurde, dann durch die zweite Instanz auch bestätigt. Und ich denke, es ist nur ein Symbol und ein Symptom für das, was Menschen, die sich für einen anderen Weg entscheiden, in der aktuell verwirrten Situation widerfährt.
Ja, aber was waren denn die Gründe? Sie sagten, das war ja wie ein Tribunal, die haben da alle auf Sie eingeredet oder auf, weiß ich nicht, quer geredet. Was haben Sie denn dafür für Gründe genannt, warum Sie nicht mit Ihnen singen wollen? Und was hat dann das Gericht vor allem begründet? Wie hat das Gericht begründet?
Also Corona-Leugner war so eines der Schlagworte überhaupt. Wie kann man diese Corona, diese gefährliche Krankheit, wie kann man die leugnen? Ja, also mittelalterliche Vokabeln, die waren fest abgespeichert in den Hirnen der Menschen. Und das war ein Thema, dann hatte es ja kurz zuvor, nämlich im Dezember, wir werden darauf noch kommen, dieses Urteil des Landgerichts, des Amtsgerichts Ravensburg gegeben, wegen einer Rede, die ich gehalten hatte. Da wurde ich wegen Volksverhetzung verurteilt, hatte noch im Gerichtssaal Berufung angekündigt, die dann auch fristgerecht eingereicht wurde, sodass das Urteil nicht rechtskräftig war. Aber die Art und Weise, wie die Medien darüber geschrieben haben, die hat den Eindruck vermittelt, dass es sich um ein rechtskräftiges Urteil handelt. Ja, allein durch die Überschriften Querdenker wegen Volksverhetzung verurteilt und so weiter. Und das war so tief in die Seelen eingedrungen der Menschen, auch gerade in dem Chor, in die Ulmer Kantorei, dass das dann eben zu diesem ganzen Prozess geführt hat. Jetzt hatten Sie noch eine Frage gestellt.
Ja, wie das Gericht das begründet hatte.
Also beim Gericht war es so, dass der eine E-Mail gefunden hatte, die ich im Jahr 22 dem Kassierer geschrieben hatte. Und da hatte ich reingeschrieben, ja, ich bin ja ohnehin schon im Geiste ausgetreten. Ich werde dann demnächst auch mal meinen Ausschluss förmlich vollziehen. Was aber erstens nie passiert ist. Zweitens hatte ich ja anderthalb Jahre später den Entschluss gefasst, wieder aktiv einzutreten, nachdem ich gebeten worden war von einer Mitsängerin, ja. Und das alles hat das Gericht ignoriert und hat diese E-Mail, die keine förmliche Austrittserklärung ist, als eine solche interpretiert. Und so hat sich der Richter der eigentlichen Thematik, nämlich dass ein Mensch wegen seiner Gesinnung ausgemerzt wird aus einer Gemeinschaft, der hat sich der Richter dieser Entscheidung eigentlich entzogen, indem er sich auf diese E-Mail konzentriert hat. Ja, wie gesagt, ich habe es auf Landgerichtsebene noch mal probiert und da wurde das abgebügelt. Aber wissen Sie, was ich nie gesehen habe? Eine Papierakte mit Original.